Ja, jetzt geht es erstmal nochmal über Prägung. Prägung gehört eigentlich zu dem Erziehungsthema dazu, weil Prägung ja stattfindet innerhalb der ersten Lebensjahre und Monate und durch das Erziehungsverhalten der Erziehenden im Wesentlichen ausgelöst wird. Prägung, da könnte man an den Verhaltensforscher Konrad Lorenz denken, der war nämlich der, ja, eigentlich der dieses Prägungsding so bekannt gemacht hat. Vielleicht erinnert sich mancher von Ihnen noch daran. Konrad Lorenz hat festgestellt, dass kleine Entchen das erste Lebewesen, das sie sehen, wenn sie aus dem Ei kriechen, ihr Papa oder ihre Mama ist, also ihre Bezugsperson. Und er hat, das kann man auch, gibt sicher noch Filme, die man angucken kann, bei YouTube oder wo auch immer. Und da sieht man, wie also Konrad Lorenz diese Eier ausbrüten lässt in der Brutmaschine. Und dann hat er extra so einen Deckel darüber gemacht und dann macht er den Deckel hoch, wenn man hört, dass die kleinen Entchen da irgendwie rausgekommen sind aus dem Ei. Und dann macht er den Deckel auf und dann gucken die ihn an und dann kommen sie alle auf ihn zugelaufen. Und sind dann auf ihn geprägt. Und er hat dann gezeigt, wie er dann von den Enten herläuft und die Enten immer einen bestimmten Abstand zu ihm halten und wie er dann mit ihnen schwimmen geht und hat ihnen sogar das Fliegen beigebracht, indem er mit den Armen hin und her gewackelt hat und gelaufen ist. Und wie die Entchen dann fliegen konnten, haben sich nur gewundert, dass er unten bleibt. Also Prägung. Ihr merkt langsam, wie ferngesteuert wir sind. Und das wird noch viel härter. Die Prägung entscheidet jetzt erstmal darüber, welchen Partner wir uns aussuchen, welche Partnerschaft wir anstreben und wie wir mit diesem Partner leben wollen. Das muss man mal wirklich sacken lassen, weil ja viele doch sich mit Grausen vom Elternhaus abwenden und sagen, also so wie die will ich nicht werden oder so wie die ihre Ehe führen, will ich sie nicht haben. Klar, wer das Glück hat, ein gutes Vorbild zu haben, der wird sagen, ja, so glücklich wie meine Eltern will ich auch sein, aber viele haben eben dieses Vorbild nicht und haben gedacht, sie gehen jetzt mal raus und machen alles anders, alles besser. Aber sie haben die Prägung als Programm längst tief in ihr Unbewusstes reingeschrieben und programmiert und da wirkt es dann auch. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit der Prägung umzugehen, die beide im Grunde gleich unfrei sind. Die einen machen es einfach, das ist, wenn das alles funktioniert. Wenn meine Eltern ein halbwegs, also die meisten Menschen sind ja nicht in den Extremen zu sehen, sind ja nicht extrem glücklich gewesen in ihrer Partnerschaft, aber auch nicht extrem unglücklich. Wir stammen in der Regel aus einer Situation, die so irgendwo dazwischen ist, zwischen dem ganz Tollen und dem ganz Schlechten. Haben also unsere Schwierigkeiten in bestimmten Bereichen mitbekommen, aber haben auch genug Gutes mitbekommen, dass wir damit ganz gut über die Runden kommen. Aber diejenigen, die dann in der Therapie landen, weil sie mit den von ihnen erworbenen Verhaltensvorbildern überhaupt nicht klarkommen oder schlecht klarkommen, die werden sich dann ja, dieser Prägung mal stellen müssen und die mal kritisch hinterfragen müssen. Ich denke, es ist uns im Leben überhaupt nicht bewusst, wie stark wir von Prägungsmechanismen ja, geleitet werden in unserem Verhalten. Ich meine, wer denkt denn, dass die Art und Weise, wie er oder sie mit ihrem Partner umgeht oder überhaupt welche Partner interessant für sie sind, wie stark das vom gegengeschlechtlichen Elternteil beeinflusst wird? Wenn wir jetzt also eine negative Prägung haben, haben wir ja zwei Möglichkeiten, prinzipiell damit umzugehen. Die eine ist, wir folgen dieser Prägung, das ist erstmal, das macht man erstmal ganz normal. Wir folgen ihr so lange, bis die Prägung destruktiv wird und wir damit unzufrieden sind. Das ist beispielsweise On-Off-Beziehung oder toxische Beziehung. Wer merkt, dass er in sowas landet, der wird sich mit seiner Prägung auseinandersetzen müssen, um sie zu überwinden. Das muss das Ziel sein. Also die eine Möglichkeit, mit einer Prägung umzugehen, ist, ich verhalte mich einfach und komme damit irgendwie gut durchs Leben. Die zweite ist, und die wird auch immer wieder gesucht, ich mache genau das Gegenteil. Also wenn wir merken, eine bestimmte Situation, auf die wir geprägt sind, passt uns nicht, dann haben wir auch noch die Möglichkeit, genau das Gegenteil zu tun. Aber das ist letztlich genauso unfrei. Also nehmen wir mal an, ich habe als Frau einen kalten Partner, einen kalten Vater erlebt und merke, dass ich immer wieder auf solche Typen abfahre, dann kann ich natürlich genau das Gegenteil machen und mir emotionale, sensible Männer suchen. Die werde ich aber immer irgendwie im Grunde meines Herzens als schwach erleben. Oder andersrum, ich habe vielleicht einen schlagenden, brüllenden Vater gehabt und werde ich mir mit Fleiß hinterher sagen, also ich suche mir jetzt einen liebevollen, netten Mann, den finden sie aber im Grunde des Herzens immer irgendwie schlaff und irgendwie, ach, der ist kein richtiger Mann. Wie dem, der in so einer Beziehung ist. Und dann als Gegenposition ausgewählt worden ist, aber ein Partner oder eine Partnerin hat, die im Grunde immer sehr unzufrieden ist mit der Art, wie man ist. Das ist ja auch nicht so witzig. Also, die Möglichkeit, das Gegenteil zu tun, ist da und die wird auch immer wieder gern angewandt, weil so viel Verstand haben wir ja in unserem Verhalten, dass wir sagen können, nee, auf keinen Fall. So eine Ehe wie meine Eltern, auf keinen Fall will ich so eine führen. Und dann mache ich mal platt das Gegenteil. Das ist aber auch noch keine freie Entscheidung. Das ist schon mal ein Versuch, damit umzugehen. Ja, eine freie Entscheidung habe ich ja eigentlich schon in dem Podcast über toxische Beziehungen sehr deutlich ausgeführt. Ich muss durch immer genaueres Kennenlernen der Mechanismen, durch Reflektieren, am besten doch mit einer dritten, mit der außenstehenden Person, also mit einem Psychotherapeuten oder wem auch immer man da was zutrauen kann auf dem Gebiet, darüber reflektieren, wie die Mechanismen sind und dann kann ich irgendwann diese Prägung überwinden. Das habe ich ja ausgeführt. Es gibt aber noch ein Ding, was wir wissen müssen. Nicht nur bei der Partnerwahl ist es prägend, sondern auch bei der Art und Weise, ja, wie ich mein Leben lebe und erlebe. Das klingt jetzt ein bisschen sehr theoretisch. Ich führe das mal genauer aus. Nehmen wir mal an, man hat einen Partner und geht mit dem zu seinen Eltern oder am besten noch zur ganzen Familie, Familienfeier. Und nehmen wir an, ich habe einen Partner, der ist eigentlich ein starker Typ, der steht mittendrin im Beruf und ist was, kann was und ist respektiert und geliebt. Jetzt komme ich in die Familie und da wird der plötzlich wie der Depp behandelt. Der größere Bruder, 2 Jahre älter, ein ziemlicher Versager, behandelt ihn wie einen kleinen dummen Jungen. Die Eltern sind auch relativ wenig interessiert an seinem beruflichen Fortschritt, loben aber, was weiß ich, den geringen Fortschritt des älteren Bruders. Und da sitzt man daneben und kann innerlich nur den Kopf schütteln. Was ist da passiert? Klar, Prägung. Der tolle und erfolgreiche Typ, den ich so kenne, der wird plötzlich zum kleinen, dummen Kind, weil er ist der jüngste Bruder und der ist in der Familientradition halt so eingebettet und wird dann auch zu dem, dass das Verrückte ist, dass keinem das bewusst wird, dem Betreffenden selber wird nicht bewusst, dass er plötzlich den kleinen dummen Bub macht, obwohl das überhaupt nicht ist. Und der Familie ist nicht bewusst, dass sie aus einem erfolgreichen Erwachsenen ein kleines dummes Kind wieder machen, weil das einfach so ist. Jeder verhält sich so. Das ist Prägung, das ist doch der Hammer. Ich weiß, wie mir das passiert ist. Ich war in einer Familie. Ich hatte eine Frau kennengelernt, die war ein Zwillingspärchen, also ein Eich. Und der Vater von ihr zeigte mir einen Film, oder uns allen, wir waren als Familienverband zusammen. Die ganze Familie war da und dann wurde ein Film aus der Kindheit gezeigt. Und da sprangen da 2 völlig identische Zwillingsmädchen rum, die gleichen Klamotten an, die gleiche Haarfarbe und alles. Und dann sagten sie plötzlich alle, ja, die so und so ist ja das Möppelchen. Ich sag, wie bitte? Die sahen vollkommen identisch aus und ich habe immer nur versucht, auf diesen Bildern die beiden Mädchen auseinanderzuhalten, konnte ich gar nicht. Ja, man sieht doch, dass die Möpplicher ist. Ich sage, bitte, wo sieht man das? Also Möpplich im Sinne von ein bisschen übergewichtiger oder einfach nur gewichtiger. Ich sage, ich sehe es nicht, ich erkenne es nicht. Und dann lachten sie alle und sagten, ha, sieht man. Und ich habe gesagt, bitte, woran seht ihr das? Und sie haben es nicht festmachen können. War lustig, dass sie sich auf ein Detail gar nicht eingelassen haben, so, das sieht man ja, die ist Möblier. Ich sage, welche ist denn welche? Hahaha, die da. Und es war kein Unterschied zu sehen. Also hier war klar, hier hat einfach eine Prägung gewirkt, die sich jetzt auf mein jetziges Erleben drüber stülpt. Und das Interessante ist, wir müssen verstehen, dass wir diese Veränderung unserer Wahrnehmung nicht mitbekommen. Auch die Frau habe ich dann gefragt, bitte, wo warst du denn Möbliger? Ja, sagt sie, war ich doch damals. Ich sage, bitte zeig mir, wo du Möbliger warst. Da konnte sie nicht. Also es war einfach, sie ist einfach zur Möblingen erklärt worden und so ein bisschen Pummelien und ein bisschen Dusselien, weil der andere Zwilling halt der Stärkere war. Bei Zwillingspaaren, vor allen Dingen bei eineiigen Zwillingspaaren, gibt es immer einen dominierenden Zwilling und einen dominierten Zwilling. Und sie war halt der Dominierte und ja, im Familienverband war sie das auch wieder. Man selber hat dann nur irgendwie ungute Gefühle. Das heißt, es gibt Leute, die sich bei solchen Familienfeiern immer schlecht fühlen, die solche Situationen meiden. Oder es gibt Leute, die sich sauwohl fühlen. Das heißt, dann, ich gehe immer zu Papa und Mama, wenn ich mich ein bisschen aufbauen lassen will. Ihr merkt, das ist dann die Reaktion auf die Art und Weise, wie ich in dieser Familie behandelt werde. Und das hat gar nichts viel mit meinem Verhalten zu tun, sondern mit meiner Vergangenheit. Nochmal interessant der Gedanke, dass wir genauso in diese Vergangenheit reinrutschen, wie eben der gesamte Familienverband da reinrutscht. Und sein Image in einer Familie zu verändern oder zu verbessern, ist wahnsinnig schwer, weil bei so einer Familienfeier will man ja geradezu das alte Familiengefühl wieder zelebrieren. Deswegen ja diese Familienfeste. Damit die Eltern sich dann so wieder so fühlen können wie damals als Eltern, wie sie, sagen wir, für die Kinder total wichtig waren und für die Erziehung der Kinder. Und sie fühlen sich dann, wenn alle Kinder um sie herum versammelt sind, zu Weihnachten oder so, fühlen sich wieder so wie früher als wichtig genommen und als Eltern wichtig. Ja, und die Kinder eben auch, die sind alle in dem guten alten Familienfeeling. Und wenn einem das nicht bekommen ist, dann fühlt er sich unwohl und dann wird so ein Mensch, ohne das jetzt intellektuell durchdringen zu müssen oder durchdrungen zu haben, wird er diese Familienfeste vermeiden. Ich habe einen Fall erlebt, in dem ein Mann sich so unglücklich gefühlt hat, dass er sich komplett lossagen musste von dieser Familie, den Kontakt abgebrochen hat, auch beim Tod der Eltern, von dem man natürlich erfahren hat, nicht bei der Beerdigung war. Das hatte er nötig, um sich von einem destruktiven Bild, was er in dieser Familie hatte, nicht mehr so einholen zu lassen. Natürlich letztlich keine Lösung, sondern genauso unfrei. Was war in der Familie passiert? Der Vater, beruflich sehr erfolgreich, wenig zu Hause, wie das natürlich die beruflich erfolgreichen Väter häufig sind. Die Mutter war halt für die Familie da und um dem erfolgreichen Mann den Rücken frei zu halten. Weil der Vater so wenig da war, hat er, als Kind habe ich ja ausgeführt, fühlt man sich immer verantwortlich für das Verhalten der Eltern. Also hat er irgendwie, dass der Papa nicht da ist für mich, da mache ich irgendwas falsch. Er hat versucht, genauso toll zu sein wie der Vater und das ist ihm nicht gelungen. Das ist ihm unter anderem deswegen nicht gelungen, weil er eine 2 Jahre jüngere Schwester hatte, die ihn im Grunde überall überholt hatte. Die tat sich mit dem Lernen leichter. Die hatte natürlich auch gar nicht diesen Zwang, so zu sein wie der Vater, wollte nur dem Papa beweisen, wie toll sie war. Und nachdem er auch ein- oder zweimal sitzen geblieben ist, war sie auch noch in der gleichen Klasse wie er und hat ihn überall an die Wand gefahren. Ja, ohne dass den Kindern das bewusst war oder ohne dass da eine böse Absicht dahinter war. Letzten Endes musste er sich von der Familie lossagen und das war belastend für alle. Die Eltern haben drunter gelitten und er ist auch nicht wieder auf die Füße gekommen, weil er natürlich das platte Gegenteil gemacht hat. Meiden ist nicht reifen. Ja, jetzt klingt das ja alles ein bisschen destruktiv, so Familienfeiern meiden und so. Natürlich muss man wissen, dass eine Einbettung in einem Familiensystem uns Menschen offensichtlich wichtig ist. Wenn wir in einer guten familiären Situation gut eingebunden waren, ist das natürlich eine Form von Grundstabilität, die wir dort bekommen, und ein Gefühl von Geborgenheit und Gesichertheit, die wir uns natürlich bei den Familienfesten immer wiederholen wollen. Und es ist offensichtlich wichtig für Menschen, diese familiäre Geborgenheit zu fühlen. Menschen aus anderen Kulturkreisen, in denen die Familie und der Familienzusammenhalt wahnsinnig wichtig ist, sind häufig sehr unglücklich, wenn sie aus diesem Familienverband rausfliegen, weil sie, was weiß ich, als junge Frau sich genauso kleiden wollen wie die anderen Mädchen aus der Schule oder nicht mehr mit dem Schleier rumrennen wollen, dann werden sie dafür von der Familie verstoßen. Und das ist für diese Menschen offensichtlich ein wahnsinniges Problem, sich dann einen Freundeskreis aufzubauen, der diese Familie für sie ersetzt in ihrem Erleben. Überhaupt gibt es die tollsten Geschichten von Menschen, die aus anderen Kulturkreisen kommen. Wenn sie hier sozialisiert worden sind, also es gibt so eine Geschichte, da gibt es auch so ein Buch, Nicht ohne meine Tochter, da schildert eine Amerikanerin, wie sie auf der Uni einen muslimischen Mann kennengelernt hat und mit dem eine wirklich schöne, glückliche Beziehung geführt hat und auch ein Kind bekommen hat mit dem und eine richtig tolle Vorzeigefamilie. Und der hat aber immer drauf gedrungen, lass uns doch mal in mein Heimatland fahren. Und dann sind sie mal in sein Heimatland gefahren. Da hat er gleich an der Grenze gesagt, er braucht ihren Pass, damit da irgendwie Passeintragung sowas ist. Und hat sich dann plötzlich verändert in seinem Verhalten. Ist also in die alte Familienprägung reingeplumpst. Da ist der Mann der Boss, der Herrscher. Und aus dem liebevollen, gleichberechtigten Mann wurde plötzlich ein autokratischer, diktatorischer Ehemann, der der Frau vorgeschrieben hat, wie sie sich zu verhalten hat. Und wenn sie sich unbotmäßig verhalten hatte, dann wurde von der Familie, vom Vater, dem Mann auch gesagt, also du musst die hier ein bisschen an die Kandare nehmen. Wichtig ist, dass alle Beteiligten das nicht spüren. Das ist das Irre. Es lädt sich eine Verhaltenssequenz aus dem Unbewussten hoch, die mein Verhalten beeinflusst und ich merke es nicht. Und das jetzt hier mit dem anderen Kulturkreis ist ja nur ein besonders krasses Beispiel. Das passiert uns allen. Uns allen passiert es immer wieder in unserem Leben, dass plötzlich eine Verhaltenssequenz sich aus dem Unbewussten hochlädt. Ein ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir mal ein junges Paar, die studieren beide und haben eine sehr schöne Beziehung, haben eine schöne sexuelle Beziehung und eine gleichberechtigte partnerschaftliche Beziehung. Und jetzt verändert sich irgendetwas Drastisches, also irgendwie ein klarer Marker in ihrem Leben verändert sich. Nehmen wir nur mal einen einfachen Marker, die ziehen zusammen. Dann lädt sich bei beiden schon wieder eine andere Verhaltenssequenz, nämlich Menschen in einer Partnerschaft. Setzen wir noch einen drauf, nehmen wir an, die heiraten jetzt. Dann kommt nochmal ein neuer Marker, Heirat, Ehemann, Ehefrau. Und dann laden sich die Verhaltensvorbilder, wie sie sie beide in der Familie hatten, laden sich hoch. Und aus dem netten, sympathischen jungen Mann, der immer mitgeholfen hat im Haushalt, wird plötzlich ein kleiner Haustyrann, der die Füße am Tisch legt und sagt, Frau, was gibt's heute zu essen? Und sagt, nö, also abwaschen ist es Frauenarbeit. Und gut, er bringt gerade mal den Müll runter nach zweimal Fragen. Die Frau steht kopfschüttelt daneben und denkt, was ist denn jetzt passiert? Und wir Menschen denken immer, schau mal an, jetzt zeigt er mal, wie er wirklich ist. Er zeigt lediglich seine Prägung und dass er sein Verhalten ändert. Und bitte das nochmal deutlich sehen, dass der Mensch, dass wir unser Verhalten verändern, wird uns nicht bewusst. Wir verhalten uns anders und finden das ganz normal. Oder jetzt mal andersrum, nehmen wir an, die haben eine schöne, ausgeglichene Sexualität gehabt und dann sind sie verheiratet oder ziehen zusammen und plötzlich hat die Frau kein Interesse mehr an Sexualität. Der Mann steht daneben und denkt, scheiße, was ist hier passiert? Wieso läuft das plötzlich so schräg? Die hat sich wahrscheinlich nur verstellt die ganze Zeit. Nö, gar nicht. Sie hat eine unsexuelle Mutter als Verhaltensvorbild. Und durch diese Situation ist ihrem Unbewussten klar geworden, yay, wir müssen jetzt ein anderes Verhalten hochladen. Jo, und schon hat sie es hochgeladen, ohne, das ist das Irre, es selber zu merken. Ach, ja, und jetzt, meine Lieben, jetzt soll es uns alle mal richtig grausen, wie ferngesteuert wir sind, weil, und das müssen wir zur Kenntnis nehmen, wenn sich eine solche veränderte Verhaltenssequenz in uns hochlädt, wir merken es nicht, obwohl wir teilweise ein wirklich dramatisch anderes Verhalten haben. Damit bitte können wir nur umgehen, indem wir es glauben. Ja, es ist so, es kann jedem passieren. Ich kann euch jetzt hier einen guten Vortrag halten, dann verändert sich irgendein Marker in meinem Leben und schon habe ich meinen blöden Ollen hochgeladen, was ich gar nicht wollte. Und schon verhalte ich mich so wie er. Das passiert. Wir können nur damit umgehen, indem wir ja ganz demütig sagen, okay, ich begreife diesen Zusammenhang und ich brauche Menschen um mich herum, denen ich vertrauen kann. Und wenn meine Frau sagt, du benimmst dich wieder wie dein Alter, dann glaube ich das erstmal. Und weil ich das weiß, diese Zusammenhänge, komme ich mir immer gerne selber drauf und kann mich über mich selber krank lachen, was ich wieder für Blödheiten mir hochlade und was da wieder passiert. Und so kann man eigentlich nur damit umgehen. Bitte geht alle davon aus, dass ihr alle immer wieder mal in irgendwie solche Verhaltenssequenzen reinrutscht, ohne sie zu merken. Meist hauen die ja ganz gut hin. Man kommt ja ganz gut damit klar. Aber wenn sich eine destruktive Verhaltenssequenz hochlädt, dann mit viel Humor drüber weggehen und sich selber akzeptieren. Nicht drüber weggehen natürlich, geradezu da hineingehen und zu kapieren, hey, das ist jetzt eine Verhaltenssequenz, die ist nicht mehr in Ordnung. Also in dem Fall, dass man dann doch wieder gemeinsam den Haushalt führt und dass sich die Frau mal überlegt, welche Art von Sexualität will sie denn erleben mit ihrem Freund und leben und will sie wirklich in das prüde Vorbild ihrer Mutter reinrutschen. In dem Moment, in dem ich das erkenne, kann ich damit umgehen. Wenn ich es nicht erkenne, habe ich lediglich die zwei Möglichkeiten, es zu tun oder das Gegenteil zu tun, was, wie gesagt, beides unfrei ist. Und das heißt, Reifung eines Menschen heißt unter anderem auch, dass man mit seinen ganzen Prägungen lernt umzugehen, dass man immer mitkriegt, wann sich wieder so ein Ding in sich bei einem selber hochgeladen hat und offen ist für Rückmeldungen. Das ist das wohl das Zentrale. Ich bin nicht unfehlbar, ich mache viel Blödsinn, wenn der Tag lang ist. Weh dem Menschen, weh wirklich dem Menschen, der glaubt, er sei fertig, er sei gut und er sei unveränderbar, der wird sich nicht mehr weiterentwickeln. Das ist einer der Gründe, weswegen ich mit älteren Menschen, also Menschen, die so alt sind wie ich oder sogar noch älter, gar nicht so gern zusammen bin, weil die häufig so festgelegt sind. Die glauben nur, weil sie 70 plus sind, wüssten sie alles, könnten sie alles und müssten sich nicht mehr selber in Frage stellen. Menschen, die sich nicht mehr selber in Frage stellen, sind Menschen, die nicht mehr an einer Weiterentwicklung interessiert sind. Ja, letztlich uninteressante Menschen. Und wer will schon ein uninteressanter Mensch sein? Und diese Prägungen, wie gesagt, laden sich bis zum letzten Tag hoch, verändern unser Verhalten, ohne dass da so eine Warnung kommt. Es wird nicht gesagt, Achtung, jetzt lädt sich eine neue Sequenz, sondern ich verhalte mich anders. Ich erlebe, und das ist das Irre, ich erlebe das aber als völlig normal. Und meine Umwelt erlebt es dann eben nicht als normal. Und wir sollten eine Umwelt haben, und mit Umwelt meine ich natürlich jetzt eine soziale Umwelt, in der man locker mit sowas umgehen kann, wo man miteinander lachen kann, wenn man sich wieder mal auf so eine Blödheit kommt, gegenseitig. Und wo das nicht zu einer Dominanz führt, dass einer der Schlaue ist, der immer allen sagt, wie es ist, sondern wo man sagt, Mensch, das ist doch ein Ding, das habe ich nicht gemerkt. Ich habe nicht gemerkt, dass ich jetzt wieder meinen blöden Alten gemacht habe. Ich habe damals so eine schöne Situation erlebt mit meiner Tochter. Da hat die mich irgendwie geärgert und dann habe ich sie angebrüllt. Und ich, boah, ich habe was von meinem Vater so schlimm gefunden, wenn er mich angebrüllt hat. Und ich wollte auch alles besser machen. Klar, Eltern wollen immer alles besser machen. Jetzt habe ich mein Töchterchen angebrüllt und die guckt ganz erschreckt. Da habe ich sie, habe ich mit ihr geredet, ein toller Dialog, den denke ich heute noch dran. Habe gesagt, du Tochter, das hat mir total leid getan. Ich habe dich jetzt genauso angebrüllt, wie der Opa mich angebrüllt hat und ich wollte das überhaupt nicht. Und da hat sie, und das vergesse ich nicht, hat sie ihre Hand auf meinen Arm gelegt und gesagt, ach Papa, ich weiß das, ich erkenne das an dir. Ich habe gemerkt, wie du immer wütender wirst. Ich habe das an deinem Gesicht, an deiner Körperhaltung, ich habe es ja gemerkt. Und ich habe gemerkt, ich kann es nicht bremsen. Ich kann es nicht bremsen, ich wollte es einfach provozieren. Und nimm dir es nicht übel. Und dann haben wir uns in den Arm genommen. Bah, das war so eine schöne Situation. Das ist eine Feedback-Situation, eine Rückmeldesituation, wo wir an unserem Verhalten reifen und wachsen können, weil unser Gegenüber uns nicht böse will, weil unser Gegenüber in dem Fall ja sogar gesagt hat, wie sie mich da reingebracht hat. Und solche Situationen sollten wir in unserem Leben haben. Wir sollten Freunde haben, wir sollten Kollegen haben, natürlich Partner haben, Leute, mit denen wir Freizeit verbringen, in denen solche Dialoge stattfinden. Solche Dialoge sind gewinnbringend für alle Beteiligten und vor allen Dingen lehren sie uns, dass wir nicht perfekt sind. Wir sind nicht perfekt, wir müssen nicht perfekt sein. Wir sind Menschen mit Fehlern, wir sind Menschen mit guten Programmen, mit durchschnittlichen Programmen, mit blöden Programmen. Und alleine reifen und alleine weiter mit sich kommen, ist viel schwerer, als miteinander zu reifen und miteinander weiterzukommen. Hier muss ich noch einen kleinen Exkurs machen zu den toxischen Beziehungen, weil auch hier natürlich Prägung eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Nehmen wir nochmal die Paare, in denen ein Partner geschlagen wird und ein anderer schlägt und sich der Geschlagene aus dieser Beziehung nicht lösen kann, obwohl er natürlich das Ungerechte und das Widerliche und das Üble dieser Situation begreift. Auch hier habe ich ja ausgeführt, sind Prägungsmechanismen am Wirken. Die geschlagen, nehmen wir jetzt als Beispiel die Frau, die geschlagen wird, und der Mann, der schlägt, geht ja auch andersrum, habe ich auch schon ausgeführt. Die hat natürlich das in ihrem Elternhaus schon erlebt und erfährt es als ihr angemessen. Aber gucken muss nochmal den Schläger an. Der ist ja auch in einer Prägungssituation. Natürlich hat der einen schlagenden Vater erlebt, der die Mutter geschlagen hat. Das hat er als Modell gesehen. Und er hat deswegen die Prägung, dass in dem Moment, wenn ihm so die Wut überläuft, dass er da nicht irgendwie irgendwas macht, sondern die Frau schlägt. So hat er es von zu Hause erlebt. So, jetzt nehmen wir an, der ist eigentlich kein übler Typ. Weiß halt in so einer Situation nicht anders umzugehen. Jetzt schlägt er seine Frau, schlägt sie vielleicht blutig. Ja, und dann, was passiert dann? Dann ist der Zornesrausch vorbei und dann denkt er, ey, was bin ich denn für einer? Ich habe meine Frau geschlagen. Jetzt gehen wir mal so richtig rein. Nehmen wir mal an, der hat als Kind schon seine Mama getröstet, weil die vom Vater geschlagen worden ist. Und der hat der Mama auch gesagt, ich werde nie so einer, so etwas tue ich nie, und erlebt sich jetzt plötzlich dabei, dass er etwas getan hat, was er abscheulich findet und was er nie machen wollte. Und jetzt kommt's. Der bereut das aus tiefstem Herzen, der vermittelt diese Reue der Frau und sagt ihr ganz deutlich, das bin ich nicht, das will ich nicht, und deswegen kommt die immer wieder zu ihm zurück. Also man muss auch die andere Seite sehen. Der Schläger, ich meine, der Schläger ist ein Schläger und damit ein Täter und die Frau ist ein Opfer, aber der Schläger war ja auch mal Opfer und kann daran durchaus auch arbeiten und reifen, wenn er will. Gut, jetzt also nochmal dieser kleine Exkurs, der ist mir noch eingefallen und den wollte ich doch noch als Ergänzung dazu bringen. Im Grunde ist alles dazu gesagt. Wir müssen ständig an uns reifen und unsere Dinge uns anschauen, weil es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Sonst werden wir uninteressante, langweilige Menschen und vergeuden unser Leben. So viel für heute.